Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vor 100 Jahren wurde die Welt neu erfunden und die Folgen spüren wir bis heute. Eigentlich ging es nur um einen Friedensschluss nach dem Großen Krieg 1914 bis 18. Aber die alte Welt war untergegangen mit ihren Kaisern, Königen, großen und kleinen Reichen. Stattdessen viele neue kleine Nationalstaaten. Wenn man sich vorstellt, was das heißt, in so einem Umbruch eine neue Weltordnung zu erschaffen, da können einem die Knie weich werden. Die Friedensverhandlungen in Paris 1919 waren denn auch eine Mammutveranstaltung und der Versailler Vertrag, der im Juni 1919 unterzeichnet wurde, war ein Versuch, etwas fast Unmögliches zu schaffen. Immerhin, einer hatte eine zukunftsweisende Idee, der amerikanische Präsident Woodrow Wilson mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber wusste er wirklich, was das heißt? Jörg Himmelreich über die große Vision beim Versailler Vertrag.
Der 28. Juni 1919 war ein strahlender Sonnentag in Versailles, als dort im Spiegelsaal des Schlosses um 15 Uhr die Unterschriftszeremonie begann. Vor allen übrigen hatten die Vertreter Deutschlands, das von den vorhergehenden Verhandlungen ausgeschlossen worden war, den Vertrag zu unterzeichnen. Außenminister Hermann Müller, SPD, und Verkehrsminister Johannes Bell von der katholischen Zentrumspartei. Danach rief der gastgebende französische Ministerpräsident Georges Clemenceau den US-Präsidenten Woodrow Wilson zur Unterzeichnung auf. Schon dieses diplomatische Protokoll der Unterzeichnungsreihenfolge verdeutlicht, der Versailler Vertrag war die globalgeschichtliche Stunde Wilsons. The Wilsonian Moment. Der Quäkersohn und Rechtsprofessor hatte seit dem Kriegseintritt der USA 1917 in seinen Reden vor dem US-Kongress das Konzept einer neuen liberalen Weltfriedensordnung entworfen, auf der Basis eines liberalen Internationalismus. Wenn er dabei in Anspruch nahm, für Liberale und Freunde der Menschheit in allen Völkern, ja sogar für die schweigende Massen der Menschheit zu sprechen, dann drückte sich darin auch der weltpolitische Führungsanspruch der neuen Weltmacht USA aus. Die Weltangelegenheiten können nur durch die standhaftigste und entschlossenste Bekundung des Willens zu führen und dem Recht Geltung zu verschaffen geordnet werden, sagt Woodrow Wilson in diesem historischen Originalton 1922, als er kurz vor seinem Tod noch einmal die USA aufrief, sein Konzept einer neuen Weltordnung umzusetzen.
In Wilsons Reden aus der Zeit des Ersten Weltkriegs scheint nicht nur die Vision einer vernetzten und sich immer weiter vernetzenden Welt auf, sondern auch die Vision einer führenden Rolle der Vereinigten Staaten in solch einer Welt.
Schreibt der Marburger Historiker Eckhard Konz in seinem Buch »Die große Illusion«. Neben der Idee eines Völkerbunds als Garanten der neuen Weltordnung sollte die andere wesentliche Säule dieser neuen Friedensordnung das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts sein. Wie kühn dieser Gedanke war, wird deutlich, wenn man ein Jahrhundert zurückblickt, als der Wiener Kongress die Europäische Friedensordnung des 19. Jahrhunderts entwarf. Damals bestimmten ausschließlich die Dynastien und ihre Reiche, wem welche Territorien gehörten. Diese Selbstverständlichkeit althergebrachter Großmachtpolitik durchbrach Wilson zumindest in der Theorie mit seinem berühmten 14-Punkte-Plan, den er am 8. Januar 1918 den beiden Häusern des US-Kongresses vorgestellt hatte. In einer weiteren Grundsatzrede nannte er einen Monat später ausdrücklich das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Er machte das Selbstbestimmungsrecht zur Säule einer neuen Weltordnung, weil er in der Missachtung der Rechte der kleineren Völker und der Weigerung der europäischen Großmächte, diese selbst über ihre politische Ordnung entscheiden zu lassen, die Wurzel dieses Weltkrieges sah. Die Völkerbund-Idee und die Idee eines Selbstbestimmungsrechts der Völker entsprang allerdings nicht nur den freiheitlich-demokratischen Idealen des US-Präsidenten. Sie war auch eine Replik auf Lenins Dekret über den Frieden, das die Bolschewiki am 8. November 1917 beschlossen hatten. Dort hieß es:
Ein gerechter oder demokratischer Frieden ist nach Auffassung der Regierung Russlands ein sofortiger Friede ohne Annexionen, das heißt ohne Aneignung fremder Territorien, ohne gewaltsame Angliederung fremder Völkerschaften und ohne Kontributionen. Unter Annexion oder Aneignung fremder Territorien versteht die Regierung Russlands jede Angliederung einer kleinen oder schwachen Völkerschaft an einen großen oder mächtigen Staat, ohne dass diese Völkerschaft ihr Einverständnis und ihren Wunsch genau, klar und freiwillig zum Ausdruck gebracht hat, unabhängig davon, ob diese Nation in Europa oder in fernen überseeischen Ländern lebt.
Die Idee des Selbstbestimmungsrechts schrieben sich nicht nur die neuen Staaten Ost- und Südosteuropas auf ihre Fahnen, die im Untergang des Habsburger und des Zarenreichs entstanden. Auch in China, Korea, Vietnam und Ägypten stieß die Propaganda des Selbstbestimmungsrechts auf Begeisterung. Sie alle hofften auf die Befreiung von kolonialer Herrschaft, weil sie alle Wilsons Konzept des Selbstbestimmungsrechts für sich in Anspruch nahmen.
Dass er ja nie präziser definiert hat, daraus resultiert zum einen natürlich die Attraktivität dieses Konzepts, dieser Vorstellung und zum anderen aber auch die Problematik dann 1919 auf der Grundlage dieses Selbstbestimmungsrechts eine internationale Ordnung zu schaffen,
sagt der Historiker Eckhard Konze.
Was meint denn Selbstbestimmungsrecht? Ist das das Selbstbestimmungsrecht ethnischer Gruppen? Ist es das Selbstbestimmungsrecht politischer Gemeinschaften, sozusagen vom Bürger her, vom einzelnen Staatsbürger her kommend? Ist das ein territoriales Konzept? Das ist ja völlig undefiniert. Und auch aus den Versuchen, dieses Konzept Selbstbestimmung zu definieren, resultieren natürlich in Paris selbst, aber auch weltweit Konflikte, die sich ja dann weit in die Zwischenkriegszeit hineinziehen.
Gleich einem Zauberlehrling hatte er, ohne es zu ahnen, mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker den Geist des Nationalismus aus der Flasche entlassen. Welches Konfliktpotenzial in der Verbindung von Selbstbestimmungsrecht und Nationalstaat steckte, zeigte sich im Zuge des Zerfalls der multiethnischen Imperien, der Habsburger Monarchie, des Osmanischen Reichs und des Zarenreichs. Bürger- und Sezessionskriege, Kriege um Grenzziehungen, Vertreibungen und Bevölkerungsverschiebungen mit brutalen Folgen prägten die Jahre nach 1919. Konflikte und Gewalteruptionen, von denen sich Wilson keine Vorstellung gemacht hatte. Hinzu kam die Willkür, mit der die Großmächte das Prinzip gelten ließen oder eben nicht. Dem Nahen Osten etwa enthielten sie das Selbstbestimmungsrecht vor. Der Drang zum Öl und die damit verbundenen imperialen Interessen Frankreichs, Großbritanniens und der USA ließen das nicht zu. Die chinesische Delegation verließ verbittert die Pariser Friedenskonferenz, ohne den Vertrag unterzeichnet zu haben, da die vom Deutschen Kaiserreich besetzten Gebiete nun dem Erzrivalen Japan übertragen wurden. Wilson hatte mit der Proklamation des Selbstbestimmungsrechts unerfüllbare Erwartungen geweckt.
Für mich ist dieser Aufbruch der großen Begriffe, demokratische Selbstregierung, nationale Selbstbestimmung, immer auch damit verbunden, was man sagen und was man machen kann. Wenn man so will, das große Dilemma der modernen Politik, die Kluft zwischen dem Sagbaren und dem Machbaren, das ist etwas, was man in Paris 1919 idealtypisch sieht und das begleitet uns bis heute.
Sagt der Historiker Jörn Leonard, dessen Buch über Versailles den programmatischen Titel trägt, Der überforderte Frieden. Nach dem Ende der Unterzeichnungszeremonie reiste Wilson noch am gleichen Abend aus Paris ab und kehrte nicht wieder nach Europa zurück. Der amerikanische Senat lehnte im November 1919 die Ratifizierung des Versailler Vertrages ab. Nach dem Ende von Wilsons Präsidentschaft wendeten sich die USA bald wieder ab von den Idealen eines liberalen Internationalismus und der globalen Rolle der USA. Sie zogen sich wieder auf den engen Schutz nationaler Eigeninteressen auf dem amerikanischen Kontinent zurück. Nach dem heroischen Wilsonian Moment überließen die USA es erst einmal den alten Mächten Europas, mit der neuen Idee für eine liberale Weltordnung umzugehen.
Jörg Himmelreich über die Friedensordnung von Versailles und die Vision vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Ende Juni 1919 wurde der Versailler Vertrag unterzeichnet und damit begann ein neues Kapitel der Weltgeschichte. Anstelle der großen europäischen Königs- und Kaiserreiche traten viele kleine Nationalstaaten auf den Plan. Ihre Existenzgrundlage sollte eine neue Norm begründen, die der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson propagierte, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Formel ist griffig, aber die Wirklichkeit ist damit nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Wie sieht die Jahrhundertbilanz des Selbstbestimmungsrechts heute aus? Das habe ich einen amerikanischen Historiker gefragt, den Professor an der American University in Washington, D.C., Max Paul Friedman.
100 Jahre nach Wilson bleiben die Widersprüche, die sein Konzept der Selbstbestimmung umgaben, so schwer auflösbar wie am ersten Tag. Er wollte Selbstbestimmung nur für Weiße. Buchstäblich. Sein Ziel im Ersten Weltkrieg war es, wie er privat sagte, die weiße Zivilisation und ihre Herrschaft über den Planeten zu bewahren. Andere Rassen waren einfach unterentwickelt. Die Demokratie ist Gift für das Kind, aber Stärkungsmittel für den Mann, meinte er. Unreife Völker können es nicht haben. Unreife Völker. Damals kamen der junge Ho Chi Minh aus Vietnam, Said Zahrlul aus Ägypten und Francisco Henriquez aus der Dominikanischen Republik nach Versailles. Sie versuchten erfolglos, Wilson davon zu überzeugen, dass Selbstbestimmung auch für ihre Länder gelten sollte. Seitdem setzen sich die Vereinigten Staaten rhetorisch weiterhin für das Prinzip ein, während wir es selektiv anwenden, abhängig von unseren geostrategischen Interessen. Derselbe Präsident Wilson, der für das Selbstbestimmungsrecht der Völker eintrat, befahl den Marines, Haiti, Nicaragua und die Dominikanische Republik zu übernehmen, um ihre Volkswirtschaften und Regierungen an die Bedürfnisse der USA anzupassen und die Widerständler zu erschießen. »Ich werde diesen südamerikanischen Republiken beibringen, gute Männer zu wählen«, sagte er. Die Vereinigten Staaten wollen die Selbstbestimmung der Völker, aber sie soll bitte die gewünschten Ergebnisse hervorbringen. In Vietnam, wo der ältere Ho Chi Minh sowohl im Norden als auch im Süden zu 80% unterstützt wurde, aber die USA führten einen Krieg, um die Vietnamesen daran zu hindern, die Selbstbestimmung nach ihrer Art zu verwirklichen. Ähnlich gingen die USA mit dem Iran 1953 um, mit Guatemala 54, Kuba 61, Chile 73, Nicaragua 79. In dieser Hinsicht waren die Russen, obwohl Lenin schon vor Wilson für die Selbstbestimmung eingetreten war, nicht anders als die Amerikaner. Nennen wir Ungarn, die Tschechoslowakei, Afghanistan, später Georgien und die Ukraine. Was Thukydides schrieb, gilt auch im Zeitalter des Selbstbestimmungsrechts der Völker noch. Große Mächte tun, was sie wollen, kleine Mächte tun, was sie müssen. Auch erfolgreiche Fälle von nationaler Selbstbestimmung hatten ihre Schattenseite. Sie brachten ethnische Säuberungen und erzwungene Bevölkerungsverlagerungen mit sich, was in der Ukraine und in Polen ein blutiger Prozess war und heute im Nahen Osten ein blutiger Prozess ist. Israel-Palästina. Oder die Kurden, die größte ethnische Gruppe der Welt ohne eigenen Staat, über 4 Länder verteilt, von denen keines will, dass die Kurden unabhängig werden. Wilsons Ruf nach Selbstbestimmung sollte alle Kriege für immer beenden. Aber das Prinzip kann ebenso leicht neue Kriege auslösen. Präsident Trump hat vor kurzem gesagt, dass Selbstbestimmung das heilige Recht aller freien Völker sei. Und als Beispiel nannte er Brexit. Sein Schwiegersohn und Sonderbeauftragter für den Nahen Osten sagt, dass die Palästinenser Selbstbestimmung haben sollten. Doch mit Wilson fügt er dazu, dass sie noch nicht in der Lage sind, sich selbst zu regieren. Donald Trump folgt Steve Bannons Denken und sieht die Selbstbestimmung als gleichbedeutend mit Nationalismus, während die internationale Kooperation für sie suspekt ist. Die Ironie ist aber, dass in einer Zeit der Klimakrise, die nur durch internationale Kooperation angegangen werden kann, einige Nationalstaaten ihr Selbstbestimmungsrecht vollständig verlieren, indem sie buchstäblich von der Landkarte verschwinden und im Meer versinken. Im 21. Jahrhundert würde der Satz von Thukydides dann so lauten: Große Mächte tun, was sie wollen. Kleine Mächte können gar nichts mehr tun. Wenn das Selbstbestimmungsrecht des 21. Jahrhunderts das Recht auf nationales Überleben einschließt, geht das nur durch die Abgabe eines Stücks Souveränität an multinationale Institutionen. Aber das ist wohl für den heutigen amerikanischen Präsidenten eine genauso große Zumutung wie der Gedanke für Wilson vor 100 Jahren, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker auch für Länder wie Haiti gelten müsste.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, eine Jahrhundertbilanz des US-amerikanischen Historikers Max Paul Friedman.